Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland.
Gutes tun erlaubt, aber Freude darüber verboten?
Sind Sie ein hilfsbereiter Mensch, der sich um andere kümmert, wenn sie Hilfe brauchen? Sind sie dann auch bereit, von dem abzugeben, was sie haben, ob das nun Geld oder Zeit oder eine andere Art von Unterstützung ist? Haben Sie auch ein gutes Gefühl dabei? Finden Sie es schön, angenehm, wenn Sie von anderen Menschen in ihrer Hilfsbereitschaft Anerkennung erfahren? Natürlich auch von denen, die ihre Hilfe dankbar annehmen. Ja, wenn Sie das so gut finden und es auch genießen, dann wird es Sie sicher interessieren, was Jesus dazu zu sagen hat. Im Rahmen seiner Bergpredigt hat Jesus unter anderem Folgendes gesagt: Habt aber Acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir ausposaunen, wie es die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, auf dass dein Almosen verborgen bleibe. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird's dir vergelten. Das ist doch eine ganz klare Regel, oder? Aber wie ist die jetzt zu verstehen? Ist das so eine Lebensregel, die wir unbedingt befolgen sollten? Sollten wir uns darum bemühen, das so gut wie möglich zu tun? So müssen wir uns fragen, was ist das Ziel einer solchen Regel? Das richtige oder gute Leben zu leben. Ja, jetzt für die Zukunft geht es darum, dass wir da etwas tun für unsere eigene Zukunft. Ist das so etwas wie eine Vorausbedingung für die Eintrittskarte in den Himmel? Erwarten wir für das, was wir jetzt hier tun und was wir jetzt so eher opfern, dann eine umso größere Belohnung? Ja, wie ist das zu verstehen? Spricht Jesus hier als eine Art von Religionsstifter? Naja, davon gab es viele. Mohammed beispielsweise für den Islam, Siddhartha Gautama für den Buddhismus, Zarathustra hat den Zoroastrismus begründet, Lao Tzu hat den Daoismus begründet, Baha'ullah das Bahaitum. Und alle Religionsstifter haben Lebensregeln weitergegeben, also Regeln, wie man sich angemessen in diesem Leben verhalten soll. Ja, und diese Lebensregeln, die gelten nicht nur als solche, sondern es geht hier auch um den Umgang entweder mit den höheren Mächten Oder es geht um den Umgang mit den ewigen Gesetzen, die halt wirken. Und dann stellt sich da schon die ganz praktische Frage, gibt es da Unterschiede zu Jesus? Wenn wir uns das mal so anschauen, ist das doch eigentlich alles ziemlich ähnlich. Wenn es darum geht, Barmherzigkeit zu üben und so, dann steht Jesus absolut nicht allein da. Schauen wir uns mal ein paar Beispiele an. Da gibt es zum Beispiel den Islam, dessen Lebensregeln aus den berühmten 5 Säulen besteht. Säule 1 ist das öffentliche Glaubensbekenntnis. Säule 2, das ist das 5-malige tägliche Gebet in Richtung Mekka. Säule 3, das ist das Fasten zum Zeitpunkt vom Ramadan. Und Säule 4 ist die Unterstützung von Bedürftigen, Zakat, so eine Art von Almosensteuer, die man geben soll. Nicht nur unbedingt nur für Bedürftige, sondern auch für die Weiterentwicklung des Islams, aber im Wesentlichen für Bedürftige. Und Säule 5 ist dann die Pilgerfahrt nach Mekka, die man mindestens einmal gemacht haben muss. Also lauter Lebensregeln, von denen eine Lebensregel dem doch ziemlich ähnlich sieht, was Jesus hier sagt. Schauen wir uns mal den Buddhismus an. Da gibt es keine Götter in dem üblichen Sinn, sondern da gibt es sowas wie ewige Gesetzmäßigkeiten. Und aus diesen Gesetzmäßigkeiten leiten sich eine Menge von Regelwerken ab, wie man damit umgeht. Da gibt es zum Beispiel den edlen achtfachen Pfad, auch noch viele andere, oder die 5 sittlichen Gebote. Und wenn jemand Mönch oder Nonne wird, dann gibt es dann nochmal 10 Sittenregeln dazu und letztendlich 227 Gebote und Verbote, die dann noch für die Betreffenden gültig sind. Also es ist schon ziemlich viel, aber unter anderem geht es immer auch um Regeln für, ich nenne es mal, für menschliche Anständigkeit. Auch da sind viele Regeln darin enthalten, dass man menschlich anständig sein soll und sich um andere kümmert, auch um jedes Lebewesen in irgendeiner Weise kümmern soll. Der Hinduismus ist da auch nicht viel anders. Da gibt es auch das ewige Gesetz, Sanatha Dharma, also die ewige Tugend. Das alles hat seine Wirkungen. Der Kreislauf von Geburt, Tod und Wiedergeburt, der wird davon bestimmt, wo man nämlich dann jeweilig hineingeboren wird. Die sogenannten Werke, das, was man tut, das macht sich aufs Karma natürlich bemerkbar und dann wird man in eine jeweilige Kaste eingeboren. Das heißt, je schlechter man sich verhält, desto niedriger ist die Kaste und umgekehrt umso höher. Und das Ziel ist klar, da alles das, was man so erlebt, eigentlich nichts anderes als die Gesetzmäßigkeit des Leidens ist, dass man irgendwie mal davon erlöst werden will. Moksha nennt sich das. Also das ist dann erreichbar durch ein moralisches, einwandfreies und gutes Leben, Dharma. Auch hier gilt Anständigkeit mit den elementaren Regeln, die wir so kennen. Ja, und überall gibt es Rituale für Gebete. Es gibt Reinigungszeremonien verschiedenfachster Art. Es gibt mentale Übungen, durch die man sich selbst in irgendeiner Weise klären kann. Und immer gibt es ein Ziel, nämlich langfristig, dass es letztendlich langfristig in unserer Existenz besser wird, dass wir irgendwie erlöst werden von all der Gebundenheit und von all der Gequältheit in diesem Dasein, dass wir befreit werden, ob man das nun Nirvana nennt oder Paradies oder Himmel. Ja, also ist Jesus doch nur einer von vielen, oder? Goldene Regel und so gilt doch überall, kann man doch irgendwie in so einer Art von allgemeiner Religion doch zusammenfassen. Aber Achtung, Jesus ist da eine außerordentlich beeindruckende Alternative, sodass man sich die Frage stellen kann, Ist das, was er gelehrt hat, eigentlich Religion? Wir müssen uns zum Beispiel fragen, sind das wirklich Regeln, die er da formuliert hat? Wir sind es ja gewohnt, eine Regel ist wie eine Art von Vorschrift, ist wie eine Art von Gesetz. Wir sollen sie befolgen, wir sollen sie umsetzen. Ja, und was ist denn diese Regel, dass man Almosen immer nur heimlich gibt und dass man nur dann, wenn man das macht, den Lohn vom Vater bekommt, dass man sich keine Ehre verschaffen soll dadurch? Ja, wie geschieht das praktisch? Wie kann man das machen? Soll alles immer anonym sein und niemals persönlich? Das ist ein bisschen seltsam, weil Jesus, wenn er anderen geholfen hat, hat immer außerordentlich persönlich geholfen. Darf man dann überhaupt noch so etwas wie ein gutes Gefühl haben, wenn man etwas für andere getan hat? Ja, ist das jetzt schon Selbstehrung, wenn ich das Gefühl habe, ich bin jetzt ein guter Mensch und kann eigentlich mit dem, was ich gemacht habe, zufrieden sein? Oder muss ich mir das verbieten? Ja, um das zu verstehen, müssen wir ein Grundprinzip von Jesus verstehen. Nämlich, er bewertet niemals das äußere Tun. Hört sich jetzt etwas seltsam an, ich weiß. Aber er bewertet stets und immer die inneren Motive des Menschen, die dann zu dem jeweiligen Tun führen. Denn exakt das gleiche Tun kann aus außerordentlich unterschiedlichen Motiven herausgetan werden. Auch Menschen, die andere schädigen, das können sie zum Beispiel aus Angst gemacht haben oder aus Verzweiflung oder aus so einer Resignation oder natürlich auch aus Wut, aus Beleidigtheit, aus Rachsucht, aus Hass. Die Motive können zum gleichen Verhalten führen. Und dennoch ist das Verhalten nicht das Entscheidende, sondern die Motive. So kann auch das sogenannte gute Verhalten, also das helfende Verhalten, das kann natürlich aus einer Fürsorge, aus einer Hilfsbereitschaft, aus einer inneren Empathie erfolgen. Oder natürlich auch aus Berechnung, aus Manipulation, wenn man etwas erreichen will, durch Anpassung an irgendeine Norm, durch Heuchelei, weil man da irgendeinen Vorteil sich verspricht. Also vermeintlich eindeutig Schlechtes kann verzeihlich, vielleicht sogar mitleiderregend sein. Und vermeintlich Gutes kann faktisch Lüge sein, kann sogar Hinterhältigkeit bedeuten. Oder eine berechnende Investition für eigensüchtige Ziele. Und das häufigste selbstbezogene Ziel ist natürlich, dass man sich für das, was man tut, gerne ein bisschen ehren lässt. Ja, die eigene Hilfsbereitschaft, die so einen gewissen Glanz, einen moralischen Glanz ausstrahlt. Sich selbst so als guter Mensch darzustellen, das ist doch eine Versuchung wert. Das muss ja nicht immer ganz lautstark und nicht wie damals in Israel mit den Posaunen für die Großspender, die dann da verkündet werden, sondern das kann auch so ganz angelegentlich sein. Man sieht dann die anerkennenden Blicke und man fühlt sich gut. Und natürlich, wenn man sowas macht, dann erwartet man ja auch diese Anerkennung, die bis zur Bewunderung reichen kann, je nach Größenordnung. Und natürlich, nicht zu vergessen, man erwartet auch Dankbarkeit bei den Empfängern. Das ist klar. Das ist schon ziemlich unangenehm, wenn diese Dankbarkeit nicht ausreichend ist. Wir haben da viele Beispiele. Sie kennen das sicherlich, die Fotos in den Zeitungen mit den Riesenschecks, die dann dargestellt werden. Da geht es darum, dass zum Beispiel eine Gruppe oder eine Institution dann so und so viele 1.000 Euro für diesen und jenen Zweck gesammelt und gespendet hat. Und eigentlich im Marketing ist das ja eigentlich auch ganz selbstverständlich für Firmen. Da heißt es eigentlich eher, tu Gutes und rede darüber, damit also die Firma in einem sehr guten Licht dasteht. Aber Jesus sagt da was Seltsames. Er sagt, Lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Eine interessante Formulierung. Warum links und warum rechts? Ja, die rechte Hand. Die rechte Hand ist normalerweise unsere Handlungshand, mit der tun wir etwas. Die linke Hand im Vergleich dazu ist eher unsere Gefühlshand, also sie repräsentiert unsere Gefühlsseite. Und eigentlich, wenn man das mal übersetzt, heißt das, hole dir durch dein Tun keine guten Gefühle ab, mit denen du dich selbst bestätigen und beweihräuchern kannst. Tja, dennoch stellt sich die Frage, alles heimlich? Alles anonym? Nein, das ist damit gar nicht gemeint, sondern es geht hier bei der Fürsorge erst einmal um die persönliche Fürsorge. Und die ist nicht öffentlich. Man kümmert sich um diejenigen, die das brauchen. Und das ist immer, man kann sagen, privat, ohne viel Aufhebens. Mach kein Aufhebens um das, was du für andere tust. Mach es einfach, mach es schlicht und mach es direkt, ohne dafür etwas zu erwarten. Ja, und soll man es jetzt total gefühllos machen, da weil ja die Gefühle so offensichtlich so gefährlich zu sein scheinen? Das geht doch gar nicht. Wir können das doch gar nicht gefühllos machen. Auch wenn wir es total verheimlichen würden und keiner würde wissen, dass wir es gemacht haben, können wir da jederzeit doch eine Selbstaufwertung da herausziehen. Wir haben die Möglichkeit, uns zu sagen, ach, ich habe was Tolles getan. Da brauchen wir überhaupt keine Öffentlichkeit. Das können wir mit uns selber tun. Diese Genugtuung, ein guter Mensch zu sein, das stärkt doch das Selbstwertgefühl. Tja, und wie soll das verhindert werden? Und dann kommt jetzt noch der Zusatz dazu, dass da Jesus von dem Lohn des Vaters spricht. Also dieser Hinweis, Lohn beim Vater im Himmel. Heißt das, dass wir diesen Lohn anstreben sollen? Soll der uns sozusagen motivieren? Sollen wir so etwas wie einen himmlischen Ehrgeiz entwickeln? Also doch wieder zum eigenen Nutzen. Also wir sollen nichts für uns berechnen, aber doch langfristig sollen wir auf die Belohnung setzen. Irgendwie passt das doch irgendwie nicht so ganz, oder? Das ist faktisch absurd und eigentlich unmöglich. Überhaupt muss man sich fragen, woher soll denn das Motiv zur Befolgung von äußeren Lebensregeln kommen? Warum befolgen wir überhaupt Regeln? Wollen wir ein guter Christ sein? Wollen wir uns bemühen um die Dinge, die Jesus sagt, auch wenn wir wissen, dass es irgendwie gar nicht gelingt? Tja, wenn wir mal genau hinschauen, sind alle diese Lebensregeln von Jesus unendlich hoch, unendlich umfassend. Seid vollkommen wie euer Vater im Himmel. Nur mal ein Beispiel dafür. Das ist doch eine Lebensregel. Ja, machen Sie das mal. Seien Sie mal vollkommen wie Gott. Also irgendwie hört sich das immer so absurd an, dieser gigantische Anspruch, der gar nicht erreichbar ist. Und der hat natürlich eine Konsequenz. Wenn wir uns um eine solche Lebensregel bemühen, die faktisch gar nicht so äußerlich erreichbar ist, dann ignorieren wir sie letztendlich. Irgendwie können wir dann den guten Willen zeigen, ja, das mache ich schon irgendwie so nach meinen Möglichkeiten. Aber irgendwie dann doch nicht. Da ist es beim Islam einfacher. Ne? Wenn es darum geht, da diese Steuer zu entrichten, da diese Almosensteuer, die ist vorgeschrieben, ist ganz genau, das sind dann 2,5% des Vermögens, da sind verschiedene Vermögensarten und Einkommensarten und da ist das ganz genau geregelt. Und das auch geregelt, dass ein bestimmtes Mindestvermögen da sein muss, sonst ist das nicht gültig. Also das ist doch viel einfacher. Eine schöne, klare Regel. Wenn wir die haben, dann können wir doch danach handeln. Aber die Regeln, die Jesus so von sich gibt, wie sollen wir die denn in Wirklichkeit befolgen? Ja, und worin besteht jetzt der Lohn vom Vater? Das hat er jetzt nicht gesagt. Irgendwie bekommen wir dann einen Lohn. Und wann wird der fällig? Am Ende der Zeiten? Ja, aber dieses Geheimnis ist eigentlich ganz leicht lösbar. Der ewige Lohn des Vaters, das ist nämlich seine Liebe. Seine Liebe, die ausgeschüttet wird in unseren Herzen. Wenn wir die nämlich haben, haben wir alles. Alles. Darüber hinaus kann es keinen Lohn geben, für den es sich auch nur im Geringsten lohnen würde, sich anzustrengen. Also man kann aber was ganz Interessantes daraus ableiten. Dieser Lohn, der wird sozusagen schon im Voraus gezahlt. Nicht erst danach, jetzt schon, hier. Und zwar durch Jesus selbst. Er entzündet die Liebe in uns und schenkt uns schon diese Liebe ganz direkt und erfahrbar. Und diese Liebe, sobald sie in uns zu brennen beginnt, dann treibt sie uns an, dann ist sie wie ein Treibstoff, der uns bewegt. Das ist dann die Zentralmotivation für alles, was wir tun. Da haben wir ein Bedürfnis von innen heraus, überall zu helfen, wo wirklich Hilfe gebraucht wird. Und wir sind auch in der Lage, durch diese Liebe die Hilfsbedürftigkeit, das, was die Menschen eigentlich brauchen, auch zu erkennen. Und das ist nicht immer Geld oder so etwas. Viele Menschen brauchen noch etwas ganz anderes, wenn sie in ihrer Einsamkeit erstarrt sind. Und das zum Beispiel zu erkennen und die Menschen zu erreichen, das kann nur diese Liebe. Also das ist das, was Jesus Nächstenliebe nennt. Ja? Den Nächsten lieben heißt auch immer ihm persönlich helfen und ihn zu unterstützen. Und dieses Unterstützungsbedürfnis ist das Wesen der Liebe, nämlich es ist der innerste Wunsch. Und was hat man für Nutzen für einen selbst? Das ist schlichtweg dann egal. Ob man eine Ehre davon hat oder nicht, das ist egal. Ob man jetzt Dankbarkeit erfährt, das ist egal. Ob der eigene Selbstwert jetzt erhöht wird dadurch, das ist absolut egal. Die Liebe hilft, wo sie kann und wie viel sie kann. Und die rechte Hand weiß dann, was die linke, die Herzenshand, will. Das heißt nicht umgekehrt. Die linke weiß vielleicht nicht, was die rechte will, aber die rechte Hand weiß, was die linke will. Und sie kann entsprechend handeln. Ja, und der vermeintliche Lohn, den wir dann dafür erhalten, den bekommen wir in genau dem Augenblick ausgezahlt, wo wir handeln, nämlich in unserem Herzen spüren wir den Lohn des Vaters, der er selber ist. Eine Liebe, die uns dann erfüllt, die diese Verbundenheit zu Jesus direkt und unmittelbar erfahrbar macht, also eine Verbundenheit mit der Quelle aller Liebe. Da ist die Fülle des Lebens der Lohn. Was wollen wir denn noch mehr? Eine ganz, ganz tiefe Zufriedenheit dessen, der sich auch zutiefst geliebt fühlt. Und ein Geliebtwerden, das alles hat, was man nur haben kann, nämlich zusammen mit Jesus durchs Leben zu gehen.